Und er stand in der Nacht auf und nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt. Während er mit ihm rang, da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teil mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er am Phnuel vorüberkam. Und er hinkte an seine Hüfte. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tage nicht dem Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hat.
Wir haben vorhin schon die Geschichte gehört, um die es geht. Und zwar schlagt gerne nochmal auf 1. Mose Kapitel 32. Ich möchte es heute überschreiben mit vom Betrüger zum Gottesstreiter. Ich möchte aber erstmal vielleicht war diese Geschichte sehr ungewohnt. Ich weiß nicht, ob jeder von euch die schon mal vorher gelesen hat. Aber ich möchte nochmal den Zusammenhang aufbauen, in welchem Zusammenhang jetzt diese Geschichte steht vom Jakobskampf am Jabbok. Jakob und Esau wurden ja als Söhne geboren von dem Erzvater Isaak. Und zuerst wurde Esau geboren. Es waren aber allerdings Zwillingssöhne. Und der Esau war der Erstgeborene. Die beiden kommen zur Welt, aber bereits da wollte Jakob schon im Mutterleib nicht der Zweite sein. Er fasste seinen Bruder schon bei der Geburt an der Ferse. Es muss wohl eine schwierige Geburt gewesen sein mit den beiden Zwillingen da. Er will zuerst raus. Schon da ist bereits so ein Konkurrenzkampf erkennbar, wobei Jakob, wieder, wie ich schon sagte, der Erste sein will. Das zeigt sich auch, als Jakob größer wird. Der Esau ist ganz anders. Der Esau hat viel Spaß bei der Jagd, aber der Jakob, dem geht es um das Wesentliche. Er will die materiellen Dinge. Eines Tages legt er seinen Bruder rein. Er kocht ein tolles Linsengericht und er schwatzt ihm über dieses Linsengericht sein Erstgeburtsrecht ab. Der war so hungrig, dass dem Esau in dem Moment alles egal war. Ja. Aber das half ihm noch nicht viel. Ja. Er musste auch den Segen haben. Da betrügt er dann später seinen Vater, indem er sich als seinen Bruder ausgibt. Und der etwas blinde Isaak segnete ihn. Ja. Da erschwindelt er sich den Segen. Aber da hat er den Bogen überspannt. Und sein Bruder Esau, Der ist auch ziemlich roh und gewalttätig und trachtet ihm jetzt nach dem Leben. Und so konnte Jakob nicht mehr im gelobten Land bleiben. Er konnte nicht mehr in dem verheißenen Land bleiben, das ihm Gott verheißen hatte. Und er musste fluchtartig das Land verlassen. Er musste weglaufen. Und er lief dahin, da wo sein Großvater Abraham hergekommen ist. Da geht er zurück nach Haran. Er kann nicht da bleiben, wo er eigentlich hingehört. Da, wo er herkommt. Und nun lebt er in der Fremde, als Fremder in der Fremde. Und da geht es genauso weiter. Da trickst er auch rum. Ihm begegnen allerdings dort der listige Laban. So baut ihm sein Onkel Laban auch ganz schön, so haut ihm sein Onkel Laban auch ganz schön übers Ohr. Laban kommt mit dem Jakob nicht so richtig klar. Und in der Fremde, über die vielen Jahre und Jahrzehnte, kommt Jakob aber dennoch zu beträchtlichen Reichtum. Der hat alles. Er hat eine riesige Familie gegründet. Mit 12 Kindern. Ja? Ja? Oder 13, kann man auch eine Tochter, ja, wird auch noch beschrieben. Ja. Ja. Also er war eine große Familie, gesegnet mit Kindern, mit Frauen und auch materiell. Das wird über mehrere Bibel, ja, über mehrere Kapitel in der Bibel erzählt. Er ist wirklich zu einem richtigen materiellen Reichtum gekommen. Und jetzt macht er sich auf, als gemachter Mann zurück ins gelobte Land, das er in der Flucht verlassen musste. Aber je näher er diesem gelobten Land kommt, desto mehr hat er, sag mal, die Hosen voll. Kriegt er Angst. Je mehr er sich diesem Land nähert, desto mehr kämpft er mit sich. Die Frage ist, wie wird jetzt mein brutaler Bruder Esau mich empfangen? Und da macht er wieder der Jakob ist so ein Trickser, da macht er wieder alle möglichen Pläne. Strategisch überlegt er, wie kann er mit seiner Familie am besten bei einer Begegnung mit dem Esau überleben. Da nimmt er 200 seiner besten Schafe und 200 seiner besten Ziege und 20 Widder und 20 Böcke dazu und schickt sie voraus. Und die Knechte, die er vorausschickt mit diesen vielen Tieren, die sollen seinem Bruder Esau sagen, wann sie ihn treffen oder wenn er sie fragen wird, woher kommt ihr denn, dann sollen sie sagen, das ist von deinem Knecht Jakob, der seinem Herrn Esau ehren will. Und die schickt er alle vor, ja. So war sein Plan. Jetzt will Jakob seinen Bruder Esau materiellen Wohlstand zurückgeben und will ihm sagen, du bist der Herr, Esau, du bist der Chef. Also damit merken wir in seinem Verhalten, dass er total Schiss hat vor seinem Bruder. Und ja. Und ja, er hörte, dass eben gesagt wird, Esau kommt dir entgegen mit 400 Mann. Jetzt an dem Tag vor der Begegnung, unmittelbar davor, kommt jetzt diese Geschichte, die uns Martin schon vorgelesen hat, am Jabbok. An diesem Fluss, der so eine Grenze ist vom Ostjordanland in das gelobte Land. Es ist so wie der Eingang zum gelobten Land. In das verheißene Land. Eigentlich besaß er die Verheißung, dass dieses Land Israel, oder dass dieses Land ihm gegeben wird. Ja. Das Land Kanaan. Und jetzt steht er da voller Angst, voller Zweifel, was der nächste Tag für die Zukunft für ihn bringen wird. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furten des Jabok, nahm er sie und führte sie über das Wasser, so dass sie hinüberkamen, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Jetzt ist Jakob alleine zurückgeblieben. Er wusste, er konnte in dieser Nacht einfach nicht schlafen, weil er sich ständig, seine Gedanken kreisten sich darum, was wird der nächste Tag bringen. Das ist wahrlich wirklich ein schwieriger Text. Aber um die Geschichte hier richtig zu verstehen, müssen wir zuerst die Frage stellen, mit wem kämpft Jakob in dieser Nacht? Wer ist diese Person? Und da müssen wir sagen, dass es nämlich niemand anderes ist als Jesus Christus in einer Erscheinung im Alten Testament. Das war zwar noch für Jakob verborgen, aber er tritt letztendlich Jesus Christus entgegen. Es gab alle möglichen Auslegungen, die mögliche Spekulationen hatten, ob das ein Wüstendämon sei oder was auch immer. Oder mit seinem feindlichen Mächte oder mit seinem Gewissen ringt. Das ist aber alles Quatsch. Das ist falsch. Die Geschichte sagt es klar und deutlich. Hier heißt es, und zwar in Vers 29, da sprach er, ja, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft. Und wer ist das? Mit Menschen und mit Gott gekämpft. Wir wissen, wer Mensch und Gott ist. Das ist nämlich Jesus Christus. Er ist der fleischgewordene Sohn Gottes. Mit ihm hat er hier gekämpft. Und so sehen wir an dieser Stelle schon eine Offenbarung von Jesus. So heißt es, so sagt Jesus auch im Neuen Testament, suchet mich in der Schrift. Also damit meint das Alte Testament, sie ist es, die von mir zeugt. Und hier sehen wir auch eine Begegnung des Jakobs mit dem Herrn Jesus Christus. Für Jakob war das noch ein wenig verborgen, aber für uns erscheint das jetzt in einer viel größeren Klarheit. Was veränderte alles diese Begegnung? Diese Begegnung änderte alles beim Jakob. Hier ist ein Übergang von der Fremde, also vom Exil, ins gelobte Land. Das ist das eine, das Sichtbare, was hier sich verändert. Das andere ist, er musste weg wegen seiner Schuld, dieser Jakob. Und jetzt kehrt er zurück. Er ist bereit, alles wieder gut zu machen. Und so sehen wir, wer ins gelobte Land gehen möchte, der muss zum Jabok, wo Jesus Christus auf ihn wartet. Man könnte vielleicht auch sagen, das sei so ein Bekehrungserlebnis. Ja? Also wir sehen definitiv, dass sich da sehr vieles änderte im Leben von Jakob. Es ist eine wunderbare Gottesbegegnung. Hier wird der Übergang sichtbar vom Jakob, zwar zum Israel. Ich möchte jetzt drei Dinge uns vor Augen führen. Ja, wie dieser Betrüger Jakob nun zum Gottesstreiter Israel wird. Ja, hier verändert, wie ich schon sagte, diese zentrale Geschichte ändert alles in seinem Leben. Erstens, ja, was ich schon vom irdischen zum göttlichen Segen. Er trachtete nach dem irdischen Segen. Jetzt bekommt er den göttlichen Segen. Dann das Zweite, von der Sünde zur Vergebung. Er war schuldig geworden, erlebte dann Vergebung. Und das Dritte, von der Dunkelheit zum Licht. Ich möchte zum ersten Punkt, vom irdischen und göttlichen Segen. Wie wir schon gesehen haben, das gelobte Land musste Jakob verlassen, denn sein einziges Trachten war der irdische Segen. Er wollte alles haben. Er war ja damit, er war nicht damit zufrieden, dass er die Nummer zwei in der Familienhierarchie, sondern er wollte alles haben. Ne? Und da war ihm jedes Mittel recht, Lug und Betrug. Was hatte er Interesse an seiner eigenen Familie? Hauptsache, er konnte die Erstgeburtsrecht und den Erstgeburtssegen bekommen. Und auch später bei Laban, da merkte man diese Spannungen. Ja? Ja. Also kann man mal in Kapitel 30 und 31 davor lesen. Ja? Wie er kämpft um die irdischen Dinge. Wie er dem Laban die Schafe abspenstig macht und so weiter. Ja, wir können natürlich auch sehen, dass der Laban auch ein Betrüger war. Ja? Der wieder alles wieder zurückhaben wollte, ja. Ja. Also da sehen wir, Jakob hatte dieses Verlangen, ja. Aber jetzt, an diesem Punkt, wo er steht, er hätte ja jetzt praktisch alles wieder verlieren können. Wenn die 400 Krieger, die Esau besaß, da hätte er kaum eine Chance gehabt. Ja? Da hätte er als letzter Mann da flüchten können. Ja? Ja? Alles stand auf dem Spiel mit dem nächsten Tag. Da ist manchmal die Frage, wenn wir solche Erlebnisse haben, wenn alles aufs Spiel kommt, wenn wir nicht wissen, wie es am nächsten Tag weitergeht, können vielleicht auch gesundheitliche Fragen sein, ja? Wo wir nicht wissen, wie es ausgeht. Oder Martin hat ja auch schon öfter mal berichtet, von seinem einschneidenden Erlebnis, wie er seine Frau verloren hat. Da hat er sich auch viele neue Fragen gestellt. Ja? Vielleicht haben wir alle in unserem Leben mal solche entscheidenden Fragen, Momente, wo vieles sich verändert. Ja? Das traf hier in diese Situation war er, in der Jakob war. Jakob hat nach dem irdischen Segen getrachtet. Das war Inhalt seines Lebens. Aber nun sieht alles anders aus. Jetzt, in diesem Moment, wo er hineintritt, zurück in das Land, wo er Angst hat, vor allem, was morgen kommt, da merkt er, das Materielle gibt ihm letztendlich keinen Halt. Ich brauche einen größeren, ich brauche einen festeren Halt. Und darum sagt er hier dann im Vers 27, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Was für ein gewaltiger Spruch. Mit dem er im Ringkampf ist, mit dem Herrn Jesus. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ja, und so ist es wichtig. Die Menschen verstehen das immer wie bei einem Ringkampf zwischen zwei Olympiaringern. Das Wort, das hier steht im Hebräischen, wird nur einmal hier geschrieben. Dieses Ringen heißt so viel wie ein sich hineinverstricken. Die haben sich zwar angefasst, das ist klar, aber das, was hier gemeint ist, das ist da so, wenn ich nach einem schweren Tag stehe, vor einem schweren Tag stehe und vor schweren Entscheidungen und dann mich ganz da hinein versetze, ja, mit dem ganzen inneren Sein. Ja. Er ringt um den Segen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Er ringt, dass er den Segen Gottes bekommen kann. Nachdem er trachtet nach diesem Segen. Ja. Aber es ist jetzt vielleicht noch ein Stück weit anders wie in seiner Jugendzeit. Es gibt eine interessante Stelle aus dem Psalm 131, da heißt es, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Was ist hiermit gemeint? Ein Säugling, das hat nur ein Verlangen. Jetzt und sofort, ich brauche die Muttermilch. Nee, kann nur schreien. Aber wenn die Kinder irgendwann ein bisschen älter werden, ich denke, da werdet ihr auch solche Erlebnisse haben. Ist ja schön, wenn da so ein dreijähriges Kind kommt. Ah, Papa oder Mama, ich hab dich lieb. Ja. Dann merkt man, dann entsteht eine Beziehung. Ja. Das ist mehr als nur ein Verlangen jetzt nach den nötigsten Grundbedürfnissen, die so ein kleines Menschlein hat. Ja. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben, dass wir ein Verlangen haben nach der Beziehung zu dem lebendigen Gott. Nicht nur, dass Gott uns einfach unsere Sorgen einfach wegnimmt, unseren Hunger, sondern dass wir eine Beziehung haben zu ihm. Ja? So vergleicht das hier, wo ist dieser Vergleich im Psalm 131. Ja? So schreie ich nach Gott. Ja? Oder so ein Verlangen ist das. Hier ist eine Beziehung gewachsen. Ja? Also da geht es nicht nur um unser Selbstwillen, sondern um auch die, ich hab dich lieb. Ja? Ja, und so sehen wir, auch wenn Jakob früher immer mehr danach getrachtet hat, nach einem Mittel, so einen Selbstzweck, ja, ich will das, damit es mir gut geht, ja, sondern ist es jetzt, ich will wirklich diese Beziehung mit diesem lebendigen Gott. Ja. Und dann kann er wieder in das gelobte Land. Das schafft ihm letztendlich Ruhe in seiner Seele. Und das ist ganz wichtig. Diesen Kampf müssen wir auch ausfechten. Das ist nicht nur ein Trachten nach dem irdischen Segen, sondern nach dem göttlichen Segen. Und dann kommt er, dann erreicht er wirklich das gelobte Land. Ja, was wird uns da nicht alles geschenkt? Von dem irdischen Trachten zu dem göttlichen Segen. Gucken wir uns das Zweite an. Von der Sünde zur Vergebung. Wie gesagt, Jakob ist sein Name. Ja, und ja. Und was bedeutet eigentlich sein Name? Betrüger. Wie heißt du? Betrüger. Deswegen, hier im Vers 28, er sprach, also der Herr Jesus, ja, oder die, wie heißt du? Er antwortet Jakob. Diese Frage ist mehr als eine Frage nur nach dem Namen. Wie heißt du? Ja, ja, hier sehen wir eigentlich die Frage, Gott weiß ja, wie wir heißen, ne? Sondern die Frage, wer bist du eigentlich? Das steckt hier in dieser Frage drin. Wer bist du? Was für einer bist du? Hier ist das eine Selbstoffenbarung. Ich bin Betrüger, antwortet Jakob. Ja, dieser Name im Hebräischen drückt immer die Eigenschaft der Person aus. Das ist mehr wie vielleicht nur unser Name, wie wir uns sie manchmal so nennen. Aber im Hebräischen hat das wirklich diese Bedeutung. Ja. Ja. Ja, er will das Materielle zurückgeben, letztendlich auch sein Erstgeburtssegen. Sagt, du bist der Herr, ich bin nur der Knecht, so demütig oder so will er den Esau begegnen. Er will seine Schuld wieder in Ordnung bringen. Ja. Ja, und so ist hier diese Frage, wer bist du? Ja. Das legt er jetzt hin. Er legt jetzt seine wahre Identität vor Jesus nieder, vor Christus nieder. Und ja, und was ist dann die Antwort Gottes? Genau, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. So, und Israel heißt ja, ist ja der, heißt Streiter Gottes. Das ist die Bedeutung von dem Wort Israel. Nun wird dieser Jakob zum Streiter Gottes. Ja, zum Gottesstreiter. Gott, sehen wir hier die Vergebung. Und wir sehen auch, Jakob hatte vorher, wollte er mit Esau es wieder gut machen, das Verhältnis. Aber hier am Jabok ist jetzt in erster Linie das Verhältnis Jakob mit Gott. Das muss zuerst gestellt werden. Es reicht nicht nur, wenn wir gesündigt haben, wenn wir unseren Mitmenschen schuldig geworden sind, dass wir untereinander die Dinge klären. Ja? Das ist zwar auch richtig, aber letztendlich hilft es nicht, wenn wir die Dinge auch vor Gott klären. Denn jede Schuld, die wir am Mitmenschen machen, ist auch eine Schuld vor Gott. Ja? Ja. Und deswegen ist das hier nochmal diese Besonderheit, dass er hier in diesem Erlebnis sieht, von der Sünde zur Vergebung. Das erlebt er hier in dieser Nacht. Er erfährt Gottes Vergebung. Und das Dritte, was wir sehen, hier sehen wir von der Dunkelheit ins Licht. Eine weitere Veränderung, die wir hier in dieser Geschichte erzählt, ist, ja, in Vers 23 heißt es, und Jakob stand auf in der Nacht. Ja. Und dann heißt es dann weiter, in Vers 32, und als er am Phanuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Und hier ist das interessant, hier heißt es, es ging nicht einfach so die Sonne auf, sondern ging ihm die, oder ging ihm die Sonne auf. Hier war das auch im Herzen, dass sich was verändert hat. Ihm ging die Sonne auf. Ja, äußerlich schon, ja, aber gleichzeitig war das dann wirklich diese Veränderung in ihm. Ja, und da sehen wir auch hier in dieser Begebenheit, wie es im Psalm 23 heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, in dem finsteren Tal, in dem er war, begegnete Gott ihm. Ja? In diesen dunklen Tälern will uns Gott begegnen, so wie er auch dem Jakob begegnet ist. Mit Gott ringen, um seinen Segen anbetteln. Ja, und als er dann an den Phanuel kam, ging ihm die Sonne auf. Ja, was ist das für eine wunderbare Begegnung? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben, heißt es ja in Johannes 8, Vers 12. Und das erlebte er hier, jetzt in im Licht zu leben. Wenn du Jesus begegnest, dann hat das immer eine Veränderung. Ja, dann wird es hell. So erlebte das hier Jakob. Aber was Was blieb dann zurück von diesem Kampf? Habt ihr es gelesen? Er hatte eine kaputte Hüfte. Was? Ja, das müsste ich wirklich mal zergehen lassen. Und dann am nächsten Tag, eigentlich würde man jetzt erwarten, hätte ich das jetzt Gott eben vielleicht eine Armee schickt zur Stärkung, dass er bewahrt wird. Aber anstatt macht er ihm die Hüfte kaputt. Jetzt begegnet er am nächsten Tag seinen Bruder Esau, hinkend. Ja. Aber was bedeutet denn das? Jakob konnte nicht mehr fortlaufen. Er war jetzt gebunden. Er musste ihm begegnen. Und in Kapitel 33, Vers 3 heißt es, da sehen wir, und er ging vor ihnen her. Jakob ging jetzt von seiner ganzen Karawane als vorderster Mann, um ihn zu begegnen, dem Esau. Merken wir da die Veränderung? Ein Kapitel vorher sagt er, der kommt hinter uns. Hier im Kapitel 32, Vers 21, wollte er hinter ihnen herlaufen, so als Letzter. Und dann mit seiner Lieblingsfrau und mit seinen Lieblingskindern in der Not hätte er dann die Flucht wieder ergriffen, ja, wenn dann die Schlacht zu groß gewesen wäre. Oder das war sein ursprünglicher Plan. Aber jetzt merkte er nach diesem Kampf, er konnte nicht mehr vor Esau fliehen. Er musste mit ihm begegnen. Und jetzt hat er sogar den Mut gehabt, als Erster ihm zu begegnen. Ja. Wir hatten auch die letzte Woche von Segen gesprochen. Ja. So sehen wir, Jakob bekam einen geistlichen Segen. Aber er war gehandicapt. Also nicht immer ist das so, dass wir sagen, uns geht es dann total gut danach. Ja? Aber er hatte gelernt, oder wie das hier in 2. Korinther 12, Vers 9 heißt. Ja, warte mal, habe ich das? Da sagt Paulus ja, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, denn die Kraft Christi bei mir wohne. Also auch Paulus als Apostel Jesu Christi hatte körperliche Gebrechen. Ne? Auch Paulus wusste es. Ich will mich aber nicht auf meiner irdischen Kraft verlassen, sondern auf Gottes Kraft. Und so wurde dieser Jakob, der als junger Mann sich sehr auf seine Intelligenz verlassen hat und auf seine Kraft und kam er jetzt als Gesegneter Gottes, humpelt die Straße entlang. Und viele Jahre später, in Kapitel 47, als dann hier sein Sohn Josef nach Ägypten verkauft wurde und dann später in Hungersnot war und dann sein Sohn Josef ihn dann nach Ägypten geholt hatte, da heißt es in Kapitel 47, Vers 7, Josef brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor dem Pharao. Und Jakob segnete den Pharao. Der Pharao aber fragte, Jakob, wie alt bist du? Jakob sprach zum Pharao, die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran in die Zeit meiner Väter in der Wanderschaft. Und Jakob segnete dem Pharao und ging hinaus von ihm. Aber Josef ließ seinen Vater und seine Brüder in Ägyptenland wohnen und gab ihnen Besitz am besten Ort des Landes. Also, da ist dieser ja, dieser körperlich behinderte Mann, alte Mann, dann zu, der dann dem Jakob entgegen, dem Pharao gegenübersteht und ihn dann noch segnet. Was hat Gott aus diesem Leben vom Jakob gemacht? Nach dieser Begebenheit da am Jabbok hatte Jakob viele Schwere weiterhin erleben müssen. Ja, wir sehen, dass er von seinen Söhnen betrogen wurde. Ja. Also es zieht sich sein ganzes Leben durch. Ja. Ja. Dass ihm Lügengeschichten verkauft wurden, die er lange glaubte. Ja. Aber er war trotzdem ein Gesegneter Gottes. Ja. Er hatte viel Schweres erlebt in seinem Leben, aber er wusste, bei wem ich Vergebung haben kann und wer mich neu machen kann. Und er wusste, dass Gott mit ihm ist. Ja, und das wünsche ich uns auch, wenn wir auch vor ähnlichen Situationen stehen. Oder dass wir dann sehen, ja, auch wenn ich mit Gott gerungen habe, gekämpft habe, ja, oder so, ja, ich möchte für dich da sein. Egal, was du daraus machst. Ich nehme den Lebensweg an, den du mir bereitest. Und das sehen wir hier bei dem Jakob. Ja. Und so wurde er zu einem großen Segen für seine Familie weiterhin und dann letztendlich für uns heute. Ja. So sei Abraham, Isaac, Jakob, der dritte von den Erzvätern. Ja. Und er wurde Israel genannt und danach kamen dann die 12 Söhne, ja. Die 12 Stämme, die sich dann bildeten in Israel. Ja. Ja. Ja, das wünsche ich uns, dass wir das erleben, dass wir mit unserer Schuld, mit unserem Schlechten zu Gott kommen können, Veränderung erleben können und Gott uns reichlich segnen kann. Amen.